Isn't Acme?
海と航海の海を飲み干す日々は Radio.
Acme Nippon Air.
Auf der Radiofabrik Salzburg.
Herzlich willkommen zu Acme Nippon Air hier auf der Radiofabrik Salzburg, heute am 11. August 2016. Ja, ich habe es angekündigt, größer angekündigt als sonst, weil ich habe auch eine größere Geschichte heute hier am Laufen. Diese Woche gibt es bei mir ein langes Interview, und zwar ein Interview mit Andras Ziepold vom internationalen... Moment, ich schaue genau nach, wie es heißt... Ich hasse es, wenn Facebook nicht so ist. Vom Internationalen Zentrum für Schönere Künste, Kampnagel. Und zwar geht es um das Internationale Sommerfestival. Das findet seit gestern bereits in Hamburg statt, findet 2 Wochen lang statt. Und ja, da gibt es auch einiges Interessantes für uns Japan- und Anime-Fans. Unter anderem zum Beispiel ein Vocaloid-Konzert. Ich habe ihn dazu befragt, also interviewt, ein recht langes Interview. Das kriegt ihr hier natürlich dann auch in der Sendung. Dazu gibt es natürlich Japan-News. Wir haben frische News aus Japan zum Tenno, der Kaiser von Japan. Da gab es letzte Woche interessante Geschichten, also eine angekündigte Videobotschaft und die hat richtig eingeschlagen. Dazu haben wir auch wieder mal Probleme mit China und ja, aus Olympia gibt es auch ein bisschen Sport-News. Dazu natürlich hier frische Musik aus Japan, alles mögliche Mischung, auch ein bisschen Bukaloid dabei natürlich. Gehört sich ja, wenn das hier in der Sendung um Bukaloid geht. Jetzt aber erst einmal ein Titel von The Sketchbook und zwar der Titel Clover.
Mitsuba no kuroba wa sekai de tatta hitotsu dake. Kodomo no koro ni sagashitari shita dakedo mitsukanai.諦めようか広がる無限の緑色小さかった俺の目にはただ同じ三つ葉に見えてある時そっと積み上げた三枚紙を手放せない理由があったこの三つ葉のクローバーは世界で一つだけ自分だけが探していた三つの葉が揺れてるから踏みつけられてちょっとへこたれてだけど気にならない笑っていこうか泣いて笑って怒って照れてこの忙しい三枚の葉はいつでも同じ場所でそれぞれ向いた方向は違っていても猫は同じ繋がっていてこの小さなクローバーは毎日ここで笑ってるまだ知らない悲しみも三つの葉が蹴飛ばすから自分だけが探していた三つの葉が揺れてるから風に揺られ笑ってるよ
Ja, heute mit vier Infos in der Sendung. Ein Interview mit Andras Siepold. Und natürlich ist das aufgezeichnet, weil das ist sehr lang gewesen, das musste ich erstmal bearbeiten.
Ich habe jetzt das Vergnügen, mit Andras Siepold von Kampnagel zu sprechen. Kampnagel, das ist ein großes Veranstaltungszentrum in Hamburg. Und ihr habt da dieses Mal richtig was beim Sommerfestival was dabei, was für Japan-Fans interessant ist, oder?
Absolut. Wir haben diesmal beim Internationalen Sommerfestival ab 10. August, da geht's los, wie so eine japanische Reihe, kann man fast sagen. Das hat sich ein bisschen so ergeben, dass wir eine ganze Menge interessanter Produktionen in Japan gesehen haben und eigentlich schon seit ein paar Jahren auch mit vielen japanischen Gruppen arbeiten. Und diesmal gibt's sozusagen so eine Ballung von extrem interessanten zeitgenössischen Theater. Musik und Performance-Sachen aus Japan.
Ich glaube, die Hauptsache, die meisten interessieren, ist, glaube ich, die Vocaloid-Geschichte. Ihr habt ein Vocaloid-Konzert bei euch dann bei dem Festival. Kannst du mir dazu etwas erzählen, was da so geplant ist?
Ja, also Konzert ist tatsächlich sehr, sehr untertrieben. Man muss eher von einer Oper sprechen, Vocaloid Opera. So nennt Keiichi Hiro Shibuya das selbst. Das ist ein junger Komponist aus Japan, der gilt so ein bisschen so als Nachfolger von Yuichi Sakamoto und ist da eine ziemlich bekannte Nummer in Japan, hat in Europa auch schon viel Konzerte gegeben, so in Paris, im Théâtre du Châtelet und so weiter. Und der hat vor, ich glaube, 4 Jahren mit und für Hatsune Miku eine Oper geschrieben, eigentlich eine Pop-Oper, muss man sagen, also Songs vertont, sehr orchestral, zu einem Text von einem anderen total interessanten japanischen Theatermacher, nämlich Toshiki Okada. Der hat eine Gruppe, die heißt Chelfitch. Die ist sehr viel hier in Europa unterwegs. Zum Beispiel haben die Münchner Kammerspiele gerade eine Produktion mit ihm gemacht, planen für nächstes Jahr auch was. Wir hatten den öfter mit seiner Truppe auf Kampnagel und der hat den Text geschrieben. Und das Interessante an dem Stück, The End heißt es, ist, dass diese Oper, ja, weil Hatsune Miku eben natürlich real ist, aber im Internet lebt, wie wir wissen, 2007 da geboren, eben um eigentlich diese Vocaloid-Software zu promoten, inzwischen wirklich so ein Megastar geworden ist, gerade auf US-Tournee gewesen und auch mit einer riesigen Fanbase in Deutschland. Das muss man sich so vorstellen, die ist in einer total komplexen Projektion in unserer größten Halle für 800 Menschen im Raum und zusammen mit dem Komponisten und Live-Musiker. Und das Ganze ist so eine Mischung aus wirklich Grand Opera. Also es hat so die Überwältigung von so einem riesigen Opernabend und funktioniert aber ein bisschen wie so ein 3D-Kino eigentlich. Also es ist so eine Überwältigungsästhetik, die für mich jedenfalls sehr viel mit synästhetischer japanischer Überwältigungskultur zu tun hat. Also das Flirren aus Bildern, Geräuschen, Sounds, Atmosphären und so weiter.
Oh,
Überwältigung stimmt. Das ist auch irgendwie Thema, glaube ich, dieser Oper. Es geht irgendwie, was habe ich hier gelesen, um die berührende Auseinandersetzung mit der Todessehnsucht einer ewig 16-jährigen virtuellen Figur.
Das ist, finde ich, auch inhaltlich total spannend. Da hat eben dieser Autor, der selber ein berühmter Theatermacher ist, eben dieser Toshiki Okada, der hat einen Text geschrieben, wo er sich mit der Todessehnsucht auseinandersetzt. Alle Japan-Kenner wissen, dass sozusagen der Tod oder die Todessehnsucht gerade in der jüngeren Generation ein sehr präsentes Thema ist. Auch natürlich ein kritisches Thema und so. Und die Übertragung aber des Todes in die digitale Welt auf eine Figur, die eigentlich für die Unendlichkeit gemacht wurde, die immer 16 Jahre alt ist, ist total spannend. Also es gab Aufführungen von dem Stück zweimal in Europa, einmal im Opernhaus in Amsterdam und einmal im Théâtre du Châtelet in Paris. Das ist eine große Opernbühne in Paris. Und da gab es auch viel Kritik von den Leuten, die gesagt haben, ja, aber warum spricht die über ihren Tod? So, die steht doch eher für was Positives, Lebendiges und so. Aber das ist, finde ich, das Interessante, dass man sozusagen halt Synemiku von einer ganz anderen Seite da nochmal kennenlernt und gleichzeitig aber das mitbekommt, was sie ausmacht, nämlich eine sehr eigene oder fast so ein Konzentrat von japanischer Popkultur, die ihre Stimme ja ist. Das Interessante ist, dass es eben eine Auseinandersetzung mit dieser Todessehnsucht einer ewig virtuellen 16-jährigen Figur ist, die sich sozusagen Gedanken macht, was es heißt, sterblich zu sein in einem unsterblichen Medium, nämlich dem Internet. Es gibt ja nur gerade auch viele Diskussionen darüber, was macht man eigentlich mit Facebook-Profilen von Menschen, die tatsächlich abgelebt sind? Wie löscht man im Internet eigentlich wieder Dinger? Wie steigt man aus dem Internet wieder aus und so? Also das sind ja Themen, die sozusagen in der digitalen Welt ziemliche Virulenz haben.
Das ist in Japan auch in einigen Animes schon verarbeitet worden, auch die Sterblichkeit, beispielsweise Sword Art Online, wo es darum geht, dass wenn die im Spiel sterben, die Spieler auch dann von dem Gerät, mit dem sie spielen, dann in der Realität getötet werden. Selbst dann vor der Zusammenarbeit mit Keishiro Shibuya schon Vocaloid gehört oder ist dann sozusagen das ein Einstieg in die neue Welt?
Also sagen wir mal so, wir wussten, dass das existiert und haben natürlich auch, also ich war öfter in Japan auch und so, wir haben das Phänomen sozusagen gekannt, aber so die richtige Beschäftigung damit ist jetzt eigentlich über dieses Stück The End entstanden und auch so die Faszination, die das ja wirklich auslösen kann, die haben wir jetzt eigentlich erst richtig mitbekommen. Deswegen lohnt sich es auch, glaube ich, dieses Stück nochmal wirklich anzugucken, weil das wie eins der wirklich herausragenden Beispiele für einen Umgang mit Vocaloid-Software ist.
Ja. Upsala, Moment. Das ist Lied zu früh angefangen. Das sollte noch nicht anfangen. Immer das Gleiche hier. Nein, ich wollte nämlich jetzt mal noch schnell den Trailer spielen, natürlich von The End, Vocaloid und Keishiro Shibuya. Hier ist er. I cannot do anything, I am dead. Ja, und dazu gibt's mehr natürlich gleich nach dem nächsten Lied.
gibt's denn eigentlich dafür noch Tickets? Weil ich sehe hier auch, die Ticketpreise sind gar nicht mal so schlecht. Also ganz ehrlich, da kenne ich teurere Ticketspreise für Conventions.
Ich glaube, man kommt ermäßigt bei uns ab 8 Euro oder sowas rein. Also
ab 9 steht hier. Und,
oder 9, ja.
Und irgendwie 36, 24, 12, das heißt wahrscheinlich Schüler und Studenten irgendwie 12 Euro oder sowas dann.
Ja, oder die zahlen 9. Das billigste Ticket ist 9 Euro, genau.
Das heißt, sozusagen auch junge Leute können sich das angucken. Sind da denn absolut noch Karten dann da?
Es gibt noch ein paar Karten. Wir sind eh ein Ort, der sozusagen immer auch kurzfristig noch Karten bereithält. Es gibt viele ausverkaufte Sachen auf dem Festival. Also das Festival geht 3 Wochen, vom 10. bis zum 28. August. Und man kann sich jeden Abend eigentlich 4-5 Sachen angucken. Es ist eine Mischung aus Tanz, Theater, Performance, Musik. Es gibt auch übrigens ein tolles musikalisches Programm. Das Stück The End läuft in der zweiten Festivalwoche vom 18. bis 20. August. Und es gibt vorher am 12.8. zum Beispiel auch schon ein Konzert mit Kyoka. Das ist eine Musikerin aus Japan, die dort groß wurde und jetzt in Berlin lebt. Und ein bisschen so die, finde ich, interessanteste Vertreterin für so eine experimentelle Clubmusik ist, die gerade in Berlin entsteht. Die hat zum Beispiel ihr letztes Album bei Rastanoton veröffentlicht. So Leute aus der Musikwelt springen immer auf, wenn man Rastanoton sagt, weil das ist das Label von Carsten Nicolai, wo auch Ryuichi Sakamoto veröffentlicht hat und so. Also so ein bisschen so die Advanced Institution zwischen Kunst und Musik. Da hat diese Kyoka veröffentlicht, die tritt bei uns am 12.8. zum Beispiel auf. In der gleichen Woche haben wir dann noch, du hast es eben schon gesagt, ein zweites japanisches Stück, was eigentlich total super passt zu der Vocaloid Opera. Das Stück heißt Avidya, das Gasthaus der Dunkelheit. Und ist von so einem ganz wichtigen japanischen Theatermacher, wo man sagen muss, das Theater, das wir hier auf Kampnagel und beim Internationalen Sommerfestival zeigen, hat wenig zu tun mit dem klassischen Theater, was man so an den Stadttheatern sieht. Wir machen keine Klassikerinszenierung. Wir arbeiten nicht mit so Schauspielern zusammen, die so überspielt auf der Bühne an der Rampe Texte in schönen Deutsch vortragen, sondern wir zeigen eigentlich sehr radikale neue Formen, mit Theater umzugehen. Und dieser Kuro Tanino heißt der, der in der ersten Woche dieses Avidya, das Gasthaus der Dunkelheit zeigt, ist sozusagen da so mit der fortschrittlichste japanische Theatermacher, den man also gerade so sieht, der wirklich so an radikalen neuen Formen arbeitet und so. Und der hat so eine Drehbühne gebaut, wo man japanisches Onsen hypernaturalistisch sieht. Also Onsen, so eine heiße Quelle mit Hotel. Oben sind diese heißen Quellen, da sitzen die auch drin, die Schauspieler. Und unten ist dieses japanische Ryokan-Hotel nachgebaut. Und der konstruiert so eine kafkaeske Situation, dass zwei Puppenspieler in dieses Hotel kommen, weil sie da einen Auftritt haben. Die sind da hingekommen. Und die Leute, die da arbeiten im Hotel, wissen aber nichts davon. Die fragen dann, ja, aber wer hat sie denn eingeladen? Und sie sagen, die Puppenspieler, ja, der Leiter hier, ja, der Leiter ist aber nicht da. Ja, aber jetzt können wir nicht mehr zurückfahren, weil wir in Bergen sind. Das heißt, die kommen dahin, müssen da bleiben. Und dieser Einbruch der zwei Fremden führt dazu, dass diese ganze Dorfgesellschaft, die sich da in diesem Onsen trifft, sozusagen aus der Fassung gebracht wird und diese japanische Oberfläche aus einer alltäglichen Kommunikation so aufgebrochen wird und der Kuro Tanino, der Regisseur, eigentlich so hinter die japanische Oberfläche guckt. Also wenn man Hatsune Miku, die Vocaloid-Oper hat, die komplett aus Oberfläche besteht und wo auch wieder so mit der Todessehnsucht sozusagen eine Vertiefung stattfindet, hat man das hier bei diesem Avidya, das Gasthaus der Dunkelheit, auch, dass da jemand ist, der tatsächlich sich für das interessiert, was hinter der Oberfläche in Japan entsteht. Und der hat zum Beispiel ganz schön in so einem Interview mal gesagt, Kuro Tanino, dass für ihn das japanische Theater eigentlich interessant ist, auch im Vergleich zum europäischen Theater, weil das japanische Theater viel weniger über Sprache kommuniziert. Das heißt, Charaktere werden nicht so sehr durch Sprache und so definiert, sondern eher durch Musik, Bilder, Atmosphären und so weiter. Und das, finde ich, ist auch für uns eine total tolle Möglichkeit, anderes Theater hier zu sehen oder auch zu sehen, wie man anders Erzählungen generieren kann.
Japanisch mit deutschen Übertiteln. Das heißt, ihr haltet dann irgendwelche Schilder hoch, damit die Leute es verstehen.
Ja, nee, da sind wir dann schon auch digital und lassen das anzeigen. Da läuft dann der Text mit, dass man nicht ganz verloren ist und weiß, worüber die sprechen. Man kann im Prinzip alles mitlesen, aber der Text ist sozusagen nicht der Hauptinformationsträger, sondern Bilder und Atmosphären sind genauso wichtig.
Es ist 23.30, 6.30 in Japan, Ohio, Gosamas. Der Tenno will zurücktreten. Dieses sorgt für Verfassungsprobleme in Japan. China provoziert weiterhin bei den Senkaku-Inseln und wir haben Gold für Uchimura. Wie es sich bereits in den vergangenen Wochen ankündigte, fühlt sich der Tenno anscheinend nicht mehr körperlich fit genug, sein Amt als Staatsoberhaupt von Japan in der Form weiterzuführen, wie es nötig ist. Dieses gab der 82-jährige Akihito in einer Videobotschaft verklausuliert bekannt, als er seine Bedenken bezüglich einer Regentschaft bei einem handlungsunfähigen Tenno äußerte. Rein rechtlich kann der Tenno nicht von seiner Stellung zurücktreten, da diese verfassungsrechtlich ein Lebensamt ist. Darum bat er das Parlament darum, diese Problematik zu besprechen. Der Tenno, der in der Vergangenheit vor dem Zweiten Weltkrieg als gottgleiches Wesen verehrt wurde, ist das wichtigste Integrationssymbol für Japans politisches System. Sogar die Jahre nach seiner Regentschaft werden gezählt. Aber auch 87% der Japaner würden nach einer Umfrage von Kyodo News eine vorzeitige Abdankung des Kaisers von Japan akzeptieren, was das imperiale System ins Wanken bringen könnte. Ein Rückzug vom Amt könnte das Symbol, das der Tenno darstellt, in Mitleidenschaft ziehen. Artikel 4 der Verfassung müsste verändert werden, aber würde die Regierung Abe dieses tun, würde sie damit gegen diesen Artikel selbst verstoßen, der jegliche politische Einmischung des Tennis oder zugunsten von diesem verbietet. Vor einem ähnlichen Problem stand im Jahr 2013 auch die katholische Kirche, als Papst Benedikt XVI. Um den Rücktritt bat, was bis dato nach kanonischem Recht nicht möglich und auch nie freiwillig geschehen war. Im Zuge der Diskussion einigte man sich auf eine Ruhigstellung des Papstes. De facto gibt es derzeit zwei. Ob Akihitos Sohn Naruhito, der vom Volk sehr geschätzt wird, somit ähnlich Papst Franziskus zum Tenor neben seinem Vater ernannt wird, dürften die nächsten Wochen zeigen. Trotz heftiger Proteste von Seiten der japanischen Regierung hört Chinas Regierung nicht auf, mit militärischen, aber auch mit zivilen Schiffen die ausschließliche Wirtschaftszone Japans rund um die Senkaku-Inseln zu verletzen. Die Chinesen anscheinend sauer über die Entscheidung des Seegerichts bezüglich ihrer Aktivitäten im südchinesischen Meer, gehen sogar so weit, sich in die Fahrwasser der großen Frachtschiffe zu begeben, die die Senkaku-Inseln als wichtigen Navigationspunkt nutzen. Ein chinesisches Fischerboot kollidierte darum am Donnerstag mit einem griechischen Frachter und sank, wobei 6 der 14 Bootsinsassen mit in den Tod riss. Der Zusammenstoß geschah rund 65 Kilometer von der größten der Senkaku-Inseln entfernt. Und News vom Sport. Die Gymnastikfans in Japan konnten sich am Donnerstag freuen, als Kuro Uchimura, der sich selbst King Kohai nennt, sein zweites Gold in Rio gewann. Der Ausnahmesportler, der alle Weltmeisterschaften seit 2009 gewonnen hat, lieferte sich dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Russen Oleg Venjavev, das erst in der sechsten Teildisziplin, dem Hochbarren, zugunsten von Uchimura entschieden wurde. Am Montag führte Uchimura bereits die japanische Gymnastikmannschaft zum Goldtitel, was Uchimura nach eigenen Aussagen sogar mehr bedeutete als sein Einzelsieg. Und wir kommen zum Wetter. Da haben wir heute am Freitag, oh ja, das sieht doch nett aus. Viel Sonne in Japan, unter anderem 31 Grad in Fukushima, 34 Grad in Osaka und Fukuoka, etwas kühler in Tokio mit 28 Grad und ja, noch ein bisschen kühler dann mit leichten Wolken in Sapporo mit 24 Grad. Morgen am Samstag wird es etwas bewölkter und die Temperaturen nehmen leicht ab. In Osaka nur noch 33 Grad, 34 Grad in Fukuoka und 31 Grad in Fukushima. Die Temperaturen und auch das Wetter in Tokio und Sapporo bleiben aber gleich mit 28 bzw. 24 Grad. Es wird wieder ein bisschen wärmer am Sonntag dann mit Sonne in Fukuoka und 35 Grad. Osaka weiterhin bei 33 und Fukushima bei 31 Grad. Tokio dann auf 29 Grad, Sapporo unter Wolken mit 26 Grad am Montag und 24 Grad am Sonntag. Am Montag dann auch in Fukushima 34 Grad und 33 Grad im Westen Japans. Tokio ist mit 29 Grad und leichter Bewölkung dabei. Regen kommt dann nach Westen, in die Kansai-Region mit 32 Grad am Dienstag und auch in Fukuoka kann es einzige Tropfen geben. In Tokio ein bisschen wärmer mit 30 Grad und auch Fukushima schafft mit 35 Grad nochmal eine richtig heiße Zeit. Sapporo 25 Grad. Und die weiteren Aussichten, Regen am Mittwoch bei Temperaturen zwischen 32 und 34 Grad, abgesehen von Tokio, da sind es 29 Grad. Und Sapporo natürlich. Und auch am Donnerstag haben wir immer wieder Regenschauer zwischen sonnigen Abschnitten mit Temperaturen zwischen 29 Grad und 33 Grad ganz im Westen. Okinawa sagen wir ja sowieso nie. So. Ja, denk mir lieber näher.
Ich mir ja nun eher. Wir machen Österreich wieder. Nja. Yeah.
Ja, und da sind wir wieder. Die Nachrichten habt ihr auch nicht alle gut überstanden. Es geht natürlich noch weiter. Es gibt noch einen letzten Teil jetzt vom Interview mit Andras Siepold. Und zwar gibt es noch eine vierte Sache. Und darüber erzählt uns jetzt.
Ich kann dir noch die vierte japanische, so, um es richtig rund zu machen, sage ich dir noch die vierte japanische Truppe, wow, die dabei ist. Und wir, die heißen Contact Gonzo und machen so eine Mischung aus Tanz und Kampfsport und treten auf bei uns in einem Stück, das heißt The Greatest Show on Earth und ist eine Zirkusshow. Und das ist der Versuch, Leute einzuladen, die wir interessant finden, die eher aus dem Tanz- und Performance-Bereich kommen, gemeinsam einen Zirkusabend zu entwerfen. Da haben wir jetzt 9 Choreografen, Regisseure aus der ganzen Welt, vom Franzosen Philipp Ken, amerikanische Choreografin Max Stewart, Isaac Hoxton aus den Philippinen und eben diese Contact-Gonzo-Leute, die jetzt gerade in dem Moment unten in der Vorhalle in unserer dafür extra aufgebauten Zirkusarena so eine Nummer mit einer Zwille üben und eine zweite Nummer, wo sie sich gegenseitig verhauen.
Ja, während der jetzt, wo die Sendung läuft, ist quasi gerade die Weltpremiere von dieser Greatest Show on Earth über die Bühne gegangen bei euch, weil es ist ja jetzt der 11., von daher...
Genau, es war unglaublich.
Die Hörer wissen schon, dass das aufgezeichnet ist, keine Sorge.
Die wissen schon, dass das aufgezeichnet ist, okay. Dann.
Natürlich. Das ist, belügen natürlich meine Hörer nicht, aber man kann es ja immer noch schauen, denn das ist ja nicht nur jetzt heute am Donnerstag, sondern es ist die gesamte Festivalzeit bis zum 20.08.
Genau, das läuft 2 Wochen. Das Festival läuft vom 10. bis zum 28. August. Das ganze Programm gibt es als Download auf der kampnagel.de-Seite. Da sind alle diese 4 japanischen Sachen drin, über die wir gerade gesprochen haben. Viele Sachen kann man an einem Abend zusammen angucken. Und wir haben den sehr großen, berühmten Festivalgarten, den wir jedes Jahr aufbauen. Das heißt, man kann auch hier einfach hinkommen und ein bisschen abhängen.
Als ich gelesen habe, Moment, Kampnagel schreibt mich an, dachte ich nochmal, die kennen sogar ich, obwohl ich jetzt seit 12 Jahren nicht mehr in Hamburg bin. Aber ihr seid ja eher quasi das alternative Zentrum, wenn es um so Kultur geht. So ähnlich wie bei uns hier ist die Kultur, von der ich sende.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen sind wir ein internationales Haus. Das heißt, wir arbeiten die ganze Zeit mit Leuten aus aller Welt zusammen und konzentrieren uns nicht nur auf so einen überschaubaren deutschen Sprachraum.
Da kann man dann sagen, also es klingt wirklich interessant. Es ist schade, dass ich nicht hinkam, weil ich komme nicht so gut nach Hamburg jetzt in den nächsten Wochen. Aber
ja, aber deine Hörer.
Es gibt ja viele Hörer aus Hamburg, also ist interessant. Also wenn es euch interessiert, wie gesagt, Vocaloid gibt es am 18., 19. und 20. Ansonsten gibt es halt noch, Kyoka kommt morgen am 12. Dann haben wir noch das Theaterstück, das ist wiederum am 12. am 13. Das hatte ja auch heute Europa-Premiere. Von daher, danke für die Zeit, die du genommen hast fürs Interview. Und ja, ich hoffe, ihr kriegt dann viele Vocaloid und auch Japan-Kulturfans da zu euch, die sich das anschauen, weil es ist ja wirklich großes Programm, was ihr da aufführt. Und auch nebenbei ansonsten ein wirklich riesiges Programm. Ich habe es mal angeguckt, es geht ja über 6 Bildschirmseiten.
Arigato gozaimashita.
Gern geschehen.
Tschüss.
しき花のよう艶やかに刻まわん天命を刻み込み時々世界より我は舞い降りたそれが我が定めなればこの身を捧げる夜の闇を越えて刹那の風を絡ませ千匹種に撒いてこの世を汚すものを愛しさを夢に秘め縁しのようそなたへと我は舞い降りたたとえ我果てようともそなたを守らん朝の光浴びて
Ja, und damit ist die Sendung auch schon fast wieder vorbei. Ja, es ist hier schon wieder Mitternacht. Gleich Mitternacht bei mir im Studio. Wenn ihr die Sendung nachhört, natürlich bei euch wahrscheinlich nicht. Aber so passiert das dann. Die Sendung ist diesmal ein bisschen früher online gestellt auf einigen Kanälen. Was einfach daran liegt, dass, ich meine, wenn ihr die jetzt am Freitag nicht hören würdet oder am Samstag, dann verpasst ihr die Hälfte der Veranstaltung. Ich würde mich nämlich freuen, wenn einige dorthin gehen würden. Das ist jetzt keine Werbung, sondern einfach, das ist Kultur einfach anders erleben ist immer gut. Ich gehe auch mal zu Veranstaltungen, die nicht unbedingt nur was mit Anime zu tun haben. Und wie gesagt, einer hat ja auch mit Vocaloid zu tun. Ich finde die Idee, die dahinter steckt, sehr interessant. Also ist natürlich anders als das übliche Vocaloid, was ich auch hier gesendet habe. Aber hey, immer wieder was Neues ausprobieren ist das Motto. Nächste Woche gibt es auf alle Fälle natürlich wieder eine Ecken der Bonaire-Sendung. Und da wird es natürlich das Normale geben. Denn nächste Woche, der 18. August, da habe ich nicht wirklich Großes auf dem Plan, sondern da gibt es dann halt das übliche Anime-News, Anime-Tipp und einiges mehr. Ich habe zum Beispiel eine News heute nicht gesendet, die kann ich theoretisch nächste Woche noch in den Anime-News bringen, weil die ist nicht aktuell. Ja, so fies bin ich. Ich recycle die. Das ist aber nur eine von den Geschichten, die kommen wird auf alle Fälle ein Anime-Tipp. Und nein, ehe man fragt, ich werde nicht WeZero reviewen, aus zwei Gründen. Erstens, es ist schon von allen von euch geguckt. Warum soll ich etwas euch empfehlen wollen, was ihr schon guckt? Die Idee des Anime-Tipps ist es, dass ich euch Sachen empfehle, die ihr noch nicht womöglich gesehen habt in der heutigen Staffel oder auch in älteren Serien. Und zweitens, gerade bei solchen Animes gehöre ich ja zu denen, die sich sagen, ich will die reviewen, wenn die durch sind. Weil dann kann ich mir auch eine bessere Meinung dazu bilden, als jedes Mal jede Woche ändert sich ja dort anscheinend die Hälfte der Story. Das ist ja, man kann es als Review, wenn es fertig ist. Von daher, mal gucken, was nächste Woche kommt. Ich lasse mich selber überraschen, weil ich muss es nämlich jetzt am Wochenende dann selber überlegen, was nächste Woche als Anime-Tipp kommt. Auf alle Fälle kriegt ihr nächste Woche dann das wunderbare normale Ecken bei der Programm. Und jetzt heißt es nur noch zu sagen, danke an Andras Schiebholt für das Interview. Und ansonsten danke euch fürs Zuhören und wir hören uns am 18. August wieder. Das war Ecken mit Debonair. Tschüss, euer Sascha Pascal.
心不